Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Prisma-Magazin.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüße ich ganz herzlich Mario Galgano. In der heutigen Sendung gibt es zwei Schwerpunkte. Kardinal Friedrich Wetter war Erzbischof des Erzbistums München und Freising und ist zurzeit apostolischer Administrator dieser Diözese. Birgit Pottler hat ihn in Rom getroffen. Im zweiten Teil dieser Sendung hören Sie mehr zur Lage im Nahen Osten. Doch zuerst hören Sie die Kurznachrichten mit Gudrun Seiler.
In der Türkei hat der für Religion zuständige Staatsminister sich dagegen gewandt, christliche Missionierung gesetzlich zu verbieten und die Zahl der Kirchen im Land zu begrenzen. Dies führe die Türkei in eine Außenseiterrolle, sagte der Staatsminister. Allerdings ist in dem Land der Widerstand gegen christliche Bekehrungen weit verbreitet. Der Dalai Lama soll am 13. Dezember zu einem Gespräch mit Papst Benedikt XVI. Im Vatikan zusammentreffen. China reagierte auf die Reisemeldung des Dalai Lama verstimmt. Im Schweizer Kanton Aargau sollen aus der Kirche ausgetretene Katholiken in Zukunft bezahlen, wenn sie eine Leistung der Kirche wie Taufe, Hochzeit oder Bestattung beanspruchen. Diese Pläne der katholischen Kirche melden Zeitungen. Die Aargauer Empfehlung könnte für die restliche Schweiz Signalwirkung haben.
Das waren die Kurznachrichten. Kardinal Friedrich Wetter hatte 2003 kurz vor seinem 75. Geburtstag dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten, doch dies hatte Johannes Paul II. Vorerst abgelehnt. Erst Papst Benedikt XVI. Nahm am 2. Februar 2007 den Amtsverzicht an. Birgit Pottler hat mit dem Kardinal ein Interview geführt.
Vor 25 Jahren ist Kardinal Friedrich Wetter zum Erzbischof von München und Freising ernannt worden. Am Montag ist er von seinem Vorgänger auf dem Bischofsstuhl, Papst Benedikt XVI., in Privataudienz empfangen worden. In seiner Kardinalstitelkirche Santo Stefano Rotondo feierte Friedrich Wetter am Sonntag Gottesdienst mit Pilgern aus dem Erzbistum. Sein Blick zurück.
Ja, ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich mit großer Dankbarkeit zurückblicke, weil ich sehe, dass der Segen Gottes uns immer begleitet hat. Es sind keine großen Zwischenfälle vorgekommen, sodass das Bistum befriedet ist. Das schaue ich mit Dankbarkeit an. Eine Gabe Gottes, wenn ich zum Beispiel denke, an den Besuch des Heiligen Vaters vor einem guten Jahr in seiner bayerischen Heimat. Das war so ein Höhepunkt. Auch der erste Besuch eines Papstes, den ich als Erzbischof von München und Freising erleben durfte, war ein Höhepunkt. Johannes Paul II. Kam 87 nach München, um Pater Robert Mayer selig zu sprechen. Ich denke überhaupt an die drei Seligsprechungen in dieser Bischofszeit. In München wurden uns drei Selige geschenkt, die Stifterin der armen Schulschwestern, Maria Theresia von Jesu Gerhardinger, dann Pater Robert Mayer und Kaspar Stangassinger. Das ist ein Geschenk Gottes, nicht? Aber das Wichtigste ist natürlich im Rückblick, dass ich mit Dankbarkeit sagen kann, wir sind auf dem Weg durch die Geschichte gegangen und sind Jesus nachgefolgt. Und der Glaube ist gewachsen, gestärkt worden. Und das ist eigentlich das Schönste.
Sie haben angesprochen den Besuch des Papstes vor einem Jahr. Benedikt XVI. Betont ja selbst diese Verbindung zu Bayern. Ihnen ist es auch ein ganz besonderes Anliegen. Wie ist sie denn in der Diözese München wirklich spürbar? Wie ist sie in Bayern spürbar?
Ja, er ist uns dadurch, dass er auf den Stuhl Petri erhoben wurde, nicht weiter weggerückt, sondern ist uns näher gekommen. Nicht? Und viele Menschen kennen ihn ja. Wir haben im vergangenen Jahr das besonders erlebt bei seinem Besuch in Freising, als er da in den Freisinger Dom kam, die vielen Priester sah, viele Studienfreunde, Priester, die er also gut kannte. Und da hat er aus heimatlicher Verbundenheit seinen vorbereiteten Redetext auf die Seite gelegt und hat freigesprochen. Da sieht man die innere Verbindung an solchen einzelnen Erlebnissen, wird das ganz deutlich.
Die Freude, die Sie betonen, das ist eine innere Freude. Ja. Das hat auch was mit dem Volkskatholizismus, denke ich, in Bayern zu tun. Diese Freude, die da zum Ausdruck kommt. Was die Stärkung des Glaubens angeht, was ist da für eine Botschaft rübergekommen vor einem Jahr? Welche ist erhalten geblieben?
Die Verkündigung des Heiligen Vaters, die ist beispielgebend, weil er klar die Wahrheiten des Glaubens sagt, in einer verständlichen Sprache und einer Sprache, die in die Tiefe geht. Das ist wirklich beispielgebend auch für alle, die im Dienst der Verkündigung stehen. Ich denke, dass dadurch ein ganz wichtiger Dienst, und das ist ja sein erster Dienst, den Glauben zu stärken, ein ganz wichtiger Dienst am Glauben von ihm vollzogen wird. Und wir nehmen das an, das spüre ich, dass die Leute auf die Stimme des Heiligen Vaters hören. Vor allem, wenn man ihn dann noch kennt aus früheren Zeiten, ihn erlebt hat. Viele Leute haben ihn noch ganz in guter Erinnerung aus seiner Münchner Bischofszeit, die zwar nicht zu lange war, waren knapp 5 Jahre, aber es ist immerhin eine Zeit, in der er doch auch das Bistum geprägt hat und große Eindrücke hinterlassen hat.
Sie hatten eine bewegte Zeit und da gab es ja auch kirchenpolitisch wie auch politisch so den ein oder anderen, ich sag mal, kämpferischen Punkt, im guten Sinne kämpferischen Punkt. Sie können die Themen wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Donum Vitae, das Kruzifixurteil, sind das Elemente, die Sie nachhaltig beschäftigt haben, die auch schmerzen teilweise?
Ja. Aber schauen Sie, wir müssen uns, wenn solche Fragen auftauchen, mit ihnen ehrlich auseinandersetzen. Das haben wir getan. Im Kruzifixurteil, auch in den Fragen der gesetzlichen Schwangerenberatung, das Zeugnis der Kirche darf nicht angetastet werden. Das war eigentlich das große Anliegen Johannes Paulus II. Das Zeugnis der Kirche darf nicht verdunkelt werden. Und das ist eine Aufgabe, an der nicht gerüttelt werden darf. Eine andere Frage ist, wie gehe ich dann konkret mit dem Problem um. Nicht? Aber die Maxime ist klar. Und so sind wir doch, glaube ich, über all diese Dinge gut weggekommen. Auch wenn es immer Nacharbeiten gibt, ich sage nicht, dass alle Aufgaben abgehakt werden können. Das verhafte ich nicht.
Eine kleine Frage in die Zukunft. Sie sagten, Sie haben ein Bistum erlebt, ein Erzbistum erlebt, das befriedet ist. Was möchten Sie denn, das bleibt von Ihren 25 Jahren Dienst?
Ja, ich möchte, dass das Bistum im Frieden weiterlebt, dass der Glaube erhalten bleibt und wächst. Wir leben ja in dieser Zeit der Säkularisierung auch einen gewissen Rückgang zahlenmäßig, aber ich hoffe, dass dann die, die feststehen, sich herausfordern lassen und umso deutlicher und klarer ihren Glauben bekennen und dadurch auch missionarisch wirken. Schauen Sie mal, wie viel Verunsicherung und Orientierungslosigkeit in wesentlichen Fragen des Lebens in der Welt herrschen. Da haben wir eine Chance, den Leuten etwas zu sagen und ihnen Grundsätze mitzugeben. Nicht, weil wir sie erfunden hätten, sondern weil sie unser Glaube uns gibt.
Und welche Eigenschaften braucht man als Erzbischof von München und Freising?
Er braucht Geduld, muss die Menschen mögen, muss schauen, dass er integrierend wirkt. Ja, letztlich kommt es auf den Segen Gottes an. Aber Gott bedient sich eben auch der Menschen. Deswegen muss ich einen Erzbischof auch immer wieder fragen, was der Herrgott von ihm will. Und dann wird es schon recht.
Wechseln wir das Thema. Diese Woche war der vatikanische Kumene-Minister Kardinal Walter Kasper im Heiligen Land. Der Reisezweck? Er wollte im Heiligen Land mit Vertretern des Judentums sprechen. Denn dem von ihm geführten Rat für die Einheit der Christen wurde auch der Dialog mit dem jüdischen Volk zugeschlagen. Im Gespräch mit Radio Vatikan zeigte Kasper sich besorgt über die nach wie vor starke Abwanderung der einheimischen Christen aus der Krisenregion.
Das ist eine große Sorge auch des Heiligen Vaters, denn wenn wir als vom Westen oder wo immer herkommen zur Wallfahrt, wollen wir nicht nur tote Steine besuchen, sondern lebendige Steine, lebendige Gemeinden. Und Christen waren doch alle Jahrhunderten hier und wir hoffen, dass sie doch weiterhin hier sind und durchhalten können und damit ein Zeugnis christlicher Präsenz im Heiligen Land geben können.
Am vergangenen Sonntag feierte der deutsche Kurienkardinal mit rund 2000 arabischen Christen das Fest Maria Königin von Palästina. Viele davon waren aus den besetzten Gebieten mit einer Sondergenehmigung zu dem in Israel gelegenen Wallfahrtsort Deir Rafat gekommen. In seiner Predigt versuchte Kasper ihnen, mit dem Beispiel Mariens, Mut zu machen.
Denn Maria hat ja sozusagen Ähnliches erlebt. Es war Besatzung der Römer, die war auch nicht sehr fein. Und dann hat sie natürlich bis unter das Kreuz ihrem Sohn nachgefolgt. Aber sie hat auf Gott gesetzt. Und diese Leute, das ist mein Eindruck, die hatten auch dieses Gottesvertrauen, dass sie ihm Trost und dass sie ihm Hoffnung gibt.
Kasper rechnete damit, dass die generelle Missstimmung zwischen Israel und zahlreichen Kirchenführern im Heiligen Land auch seine Gespräche mit den Vertretern des Judentums beeinflussen würden. Auf katholischer Seite ärgern sich viele darüber, dass die Verhandlungen zwischen Israel und dem Heiligen Stuhl über die Rechte der Kirche im Heiligen Land bisher kein Ergebnis gebracht hat.
Ich denke, das Wichtigste, was man tun kann, ist Freundschaft stiften, Vertrauen stiften. Daran mangelt es hier doch auch noch. Und wo kein Vertrauen da ist, da kann dann auch keine juristische Regelung Platz greifen und wirksam sein. Aber ich bin fest entschlossen, dass auch unseren jüdischen Freunden, und ich kann sie Freunde nennen, zu sagen, was hier nun Christen empfinden und worunter sie leiden. Und ich bin gewiss, da gibt es einige von denen, die uns wohlgesonnen sind und uns helfen wollen.
Inhaltlich sei man im Gespräch mit dem Judentum längst über die Diskussion über die schwierige Vergangenheit hinausgekommen. Mittlerweile gehe es eher um praktische Themen der Zukunft.
Es gibt heute neue gemeinsame Herausforderungen und Probleme, die Juden betreffen, die uns Christen betreffen aller Welt, der Hunger in der Welt, der Frieden in der Welt, der Terrorismus in der Welt, der Schutz der Umwelt. Das sind alles Themen, die uns gemeinsam betreffen. Wir reden darüber und wir haben auch schon gemeinsame Projekte begonnen. Wir haben letztes Mal angefangen, in Südafrika über Projekte nachzudenken, wie man über AIDS helfen kann, auch etwas billigere Medizin den Leuten verschaffen kann. Das sind so gemeinsame Sachen, die wir schon in Angriff genommen haben. Und die Juden sagen mir immer, wir haben ja gleiche oder ähnliche Wertvorstellungen. 10 Gebote sind uns gemeinsam. Also lasst uns zusammenarbeiten für einen Frieden auf der Grundlage der Gerechtigkeit.
Der einzige christliche Fernsehsender im Heiligen Land, El Mahed TV, hat am Donnerstag sein Signal abgeschaltet. El Mahed mit Sitz in Bethlehem hatte seit 1996 ein gemischt religiös-weltliches Programm gesendet. Ein Beitrag von Pater Max Capabianca.
Der griechisch-orthodoxe Unternehmer Samir Kumsi spricht von einem schwarzen Tag. Er habe rund $800.000 in den Sender gesteckt. Die Hälfte davon laste nun als Defizit auf seinen Schultern.
Die Werbeeinnahmen reichten in den wirtschaftlich angeschlagenen palästinensischen Gebieten zur Kostendeckung nicht aus. Ich habe seit Jahren versucht, im In- und Ausland kirchliche Sponsoren für sein Unternehmen zu finden oder es zu verkaufen. Auch habe ich oft die Bereitschaft signalisiert, das Programm wieder zu starten, wenn die Finanzierung gesichert werden könnte.
Neben christlichen Gottesdiensten verschiedener Konfessionen übertrug El Mahed auch das muslimische Freitagsgebet. Außerdem verbreitete der Privatsender Nachrichten, Diskussionsforen, Glaubensunterweisung und Spielfilme.
Im lateinischen Patriarchat von Jerusalem erweckt man derzeit den Sender durch eine größere Spende wieder zum Laufen zu bringen und die Reichweite zu vergrößern. Im Gegensatz könnte das Patriarchat einzelne Sendestunden in eigener Regie gestalten. Auch habe ich die Franziskanerkustodie im Heiligen Land angefragt, ob sie uns helfen könnte. Doch sie hat mir noch keine definitive Antwort gegeben. Als Direktor möchte ich aber in jedem Fall versuchen, die Sendelizenz bis auf Weiteres zu halten.
Tag für Tag steigt die Zahl der Toten im Gazastreifen. Das Gebiet steht faktisch unter der Kontrolle der Hamas, die im 2006 gewählt wurde. Doch die Boykottaufrufe der internationalen Gemeinschaft und die Abwehrmaßnahmen der israelischen Armee lässt der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen wenig Hoffnung auf eine bessere und vor allem sichere Zukunft. Insbesondere die palästinensischen Kinder leiden physisch und psychisch an die Folgen dieses Konflikts, Gudrun Seiler berichtet.
Jaffa ist 18 Jahre alt. Sie ist eine junge Palästinenserin, die sich eigentlich nur eines wünscht: Sicherheit. Deshalb ist es für das Mädchen, das im Gazastreifen zur Welt kam, wichtig, eine gute Ausbildung vorweisen zu können.
Eigentlich hätten in der vergangenen Woche die Abschlussprüfungen für die Grundschule stattfinden sollen. Doch die Auseinandersetzungen zwischen Hamas und Fatah haben sich so verschlimmert, dass wir die Prüfungstermine verschieben mussten. Es ist für mich sehr schwierig, unter diesen Umständen zu arbeiten. Es gibt so viele Tote und Kämpfe. Es war eine sehr traurige Woche für mich. Zwei meiner Freunde sind gestorben. Das ist schrecklich und ich finde auch keine passenden Worte.
Es vergeht kaum ein Tag in Gaza ohne Schüsse oder Alarmanlagen. Ambulanzsirenen und Schreie füllen die engen Gassen und Straßen akustisch. Die Kinder sind unschuldige Opfer der internen Kämpfe zwischen Hamas und Fatah. Aber auch die Eingriffe der israelischen Armee verursachen Opfer unter den Kindern und Jugendlichen. Der UNICEF-Beauftragte im Gazastreifen, Laurent Chapuis, kennt die Situation der Kinder vor Ort gut.
Die Kinder leiden täglich sowohl an den israelischen Angriffen als auch an der parteipolitischen Besetzung der Hamas in Gaza. Auch spüren sie die Konsequenzen der geschlossenen Grenzen und den zahlreichen Checkpoints. Einzig im Süden an der Grenze zu Ägypten ist noch ein Grenzposten offen.
Wer nicht ausreisen kann, ist gezwungen, im Land zu bleiben. Ein normaler Alltag ist nicht möglich. Die Kinder können nicht draußen spielen. Die 12-jährige Julie würde gerne mit ihren Freunden auf die Straßen gehen und miteinander etwas unternehmen.
These days, life just settled down a little bit, but last week.
In den letzten Tagen wollten wir spielen gehen. Doch während 5 Tagen in Folge waren nur Schüsse zu hören und wir hatten Angst. Die Situation war sehr schlimm. Niemand konnte aus seinem Haus raus. Es war sogar gefährlich, nur beim Fenster zu stehen. Es sind so viele schreckliche Taten passiert. So viele Menschen wurden umgebracht.
In solchen Situationen, sagen die Fachleute, reagieren Kinder sehr sensibel. Sie wissen und verstehen nicht, was um sie geschieht. Daher versucht die Ärzteorganisation Médecins Sans Frontières, die jüngsten Opfer psychologisch zu betreuen. Nathalie Sevry ist Koordinatorin der Ärzteorganisation und zuständig für die psychologische Hilfe an Kindern im Gazastreifen.
Les bébés sont touchés psychologiquement.
Vor allem Kleinkinder haben seelische Probleme, aber auch die Mütter leiden unter traumatischen Belastungsstörungen. Wir stellen so viele Depressionsfälle fest, das geht so weit, dass die Mütter nicht mehr in der Lage sind, eine stabile Mutter-Kind-Beziehung aufrechtzuhalten. Eine solche Patientin hat in der Regel auch Probleme mit ihrem Ehemann, falls sie überhaupt verheiratet ist. Bei den palästinensischen Kleinkindern sind die Zahlen von Ernährungs- oder Schlafstörungen höher als der internationale Durchschnitt, den UNICEF angibt.
Das war die Magazinsendung Prisma. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz herzlich Mario Galgano. Ein gesegnetes Wochenende. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.